Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Eine Stunde Freiheit Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich wieder hier begrüßen zu dürfen und das gleich mal eine Warnung vorweg. Diese Podcast-Folge wird wahrscheinlich ein wenig kürzer. Meine Stimme hält wahrscheinlich keine 45 Minuten durch, deswegen werden wir schauen, dass wir es schnell über die Bühne bringen, beziehungsweise wird der Herzhörer halt mal mehr reden. Und ja, in diesem Sinne herzlich willkommen auch an dich, Dominik. Und wie immer gilt der Hinweis am Anfang dieses Podcasts, dass alles nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Und wenn wir über Underlying sprechen, dann sind wir möglicherweise daran beteiligt. Wenn wir direkt daran beteiligt sind, sagen wir es dazu. Ansonsten vermutlich über Konstrukte wie den MSCI World oder ähnliches. Ja, Dominik, wie hast du die letzte Woche denn so erlebt? Erzähl einmal.
Ja, zuerst einmal muss ich dich rügen. Also zuerst einmal bist du im Urlaub in Hamburg und dann kommst du krank zurück auch noch und bist nicht arbeitsfähig. Also das ist vom Urlaub in Krankenstand geht nicht. Oder wie war das vom Krankenstand in Urlaub? Wurscht, mir ist beides nicht recht. Also schau, dass du das wieder in den Griff kriegst, weil so funktioniert es überhaupt nicht für mich. Also da müssen wir mit der HR-Abteilung ein bisschen ein Wörtchen wechseln, glaube ich. Sonst
die HR-Abteilung wird gleich in den 22. kommen.
Ja, wie habe ich die Woche erlebt? Die zweite Woche des Krieges, ein Auf und Ab. Die Öl-Long-Positionen, die ich hatte, die sind dann massiv gefallen Anfang der Woche mit den ersten Nachrichten von Donald Trump, dass der Krieg halt quasi vor der Beendigung stünde und dass das Ganze nicht mehr lange dauern wird. Und mittlerweile wurde auch ein neuer Staatsoberhaupt gewählt mit dem jungen Khamenei, der nachkommt, der natürlich, ja, jetzt keine gravierende andere Einstellung hat als der Alte. Dementsprechend ja, tickt das irgendwie dieselben Boxen. Ich habe jetzt Gerüchte, ich weiß nicht, ob die Meldungen bestätigt sind, ich hatte relativ wenig Zeit für Research die Woche, gelesen, dass er im Koma liegt mittlerweile schon und einen Fuß verloren hat bei einem Raketenangriff, bei einem Flugangriff. Ob das stimmt oder nicht, ich weiß nicht, oder ob es nur Gerüchte sind. Ja, auf jeden Fall, die Ölpreise sind weiter am Explodieren. Vielleicht, wenn du kurz einblendest, bei mir.
Ja, gerne.
Habe ich da schon relativ aktuelle Daten zu der Straße von Hormuz. Also wir sehen da wirklich, die Straße ist de facto dicht, auch wenn sie jetzt nicht offiziell geschlossen ist, aber es gibt auch Gerüchte, dass sie vermint wird. Es gibt eine Aussage von einem Navy-General, der sagt, wir können die Schiffe nicht effektiv durchbegleiten, das funktioniert so nicht. Und ja, man sieht es auch hier an den Zahlen, dass nichts durchfährt de facto. Und ja, also dementsprechend steigen die Preise wieder. Wer Donald Trump hier glaubt, dass der Krieg in ein paar Tagen abgefrühstückt ist, der wird hier das Gegenteil erfahren, meiner Ansicht nach. Also das sind viele leere Worte, um den Markt zu kalmieren, was am Anfang sehr gut gewirkt hat. Aber ich denke, der Markt kommt nach und nach drauf, dass das nicht der Fall sein wird. Und genau, also jeder Tag länger wird teurer und natürlich zahlt auf spätere Inflation extrem ein.
Ja, also sehe ich auch so, dieser Krieg, ob er jetzt schnell beendet wird oder nicht, ist immer die Frage, wie definiert man schnell, meiner Meinung nach. Ich glaube, dass die 4 Wochen eh schon sportlich sind, die er am Anfang gesagt hat. Und ja, dass der Iran nicht so leicht aufgibt, ist auch vollkommen klar, und dass der Iran halt genau das ausnutzt, nämlich den Ölverkehr und den Ölpreis zu beeinflussen, weil er genau weiß, das kostet die USA dann nicht nur Geld, das sie für Raketen ausgeben müssen, sondern das kostet halt auch die ganze Weltwirtschaft viel, viel Geld, und deswegen der Druck auf die USA, aber auch auf Israel wachsen und wachsen und wachsen wird, diesen Krieg zu beenden. Das wird definitiv kommen, vermute ich. Wir werden keine Lösung nachher haben. Mittlerweile bin ich fast davon überzeugt, oder das ist mein absolutes Basisszenario, kann man gar nicht mehr sagen. Also ich gehe mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es keine Nachfolgelösung gibt, dass der Iran vielleicht sogar im schlimmsten Fall den Bürgerkrieg versinkt und ähnliches. Also das ist, glaube ich, ja, bleibt kritisch, und ich glaube auch nicht, dass man die Straße von Hormuz oder die Schiffe, die da durchfahren, in irgendeiner Art und Weise schützen kann. Das ist, glaube ich, auch...
Magst du da vielleicht an der Stelle ganz kurz mal den Ölpreis einblenden und mal den herzeigen,
dass ja, man
sieht, auch wie sich der Ölpreis entwickelt hat, am Anfang der Woche abgestürzt und dann hat sich aber dann wieder nach oben entwickelt, über $100.
Ja, Absolut. Also wir sind jetzt da in der Nähe der 100 Dollar im Crude und das ist definitiv mit Sicherheit was auch jetzt einmal bleiben wird, solange das hier sich in dem Sinne so weiterentwickelt, wie es jetzt gerade ist. Also wir haben ja den Iran alles andere als aufgebend. Wir haben immer wieder Gegenstöße. Es ist jetzt ein Tankflugzeug der USA heute oder gestern abgestürzt oder abgeschossen worden, je nachdem, welchem Propagandaministerium man mehr glauben sollte. Und es ist einfach momentan, die Lage auch recht unübersichtlich. Natürlich schafft es die USA mit den Raketen, mit den Langstreckenraketen, mit den Flugangriffen und so weiter und auch Israel, da massiven Schaden im Iran anzurichten. Aber ich fürchte halt, dass das alles am Ende des Tages dann nicht zu einem gezielten Wechsel kommt, sondern dass es dann halt kritisch bleibt. Aber ja, wir werden das alles sehen. Ich bin gespannt, ob er in 4 Wochen beendet ist. Wenn es so ist, dann ist es natürlich gut für die Weltmärkte. Wenn es nicht so ist, steuern wir meiner Meinung nach mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine Rezession zu. Ich weiß nicht, ob du da anderer Meinung bist, aber ich denke, das könnte so kommen.
Nein, ich sehe das genauso wie du. Vor allem die Inputkosten steigen auch. Also es wird dann ein stagflationäres Szenario werden. Also eine abflauernde Wirtschaft, eine stark abflachende Wirtschaft und aber auch inflationäre Tendenzen oder starke Inflation. Dementsprechend, ja, Stagflation, was ich auch schon länger sage, dass man sich auf Stagflation eben vorbereiten muss. Nachweislich wirkt halt Gold am besten als Hedge gegen stagflationäre Tendenzen oder Szenarien oder Sachwerte im Allgemeinen, aber natürlich Rohstoffe und speziell Edelmetalle sehr gut. Dementsprechend, ja, das ist mein Asset der Wahl für die kommende Zeit. Und wenn du kurz zu mir rüberschaltest, vielleicht habe ich da noch WTI Crude Oil, Geopolitical Spike Anatomy, also wie sich der Ölpreis verhalten hat auf verschiedene geopolitische Ereignisse wie den Golfkrieg, den 2000er Superzyklus, die Rallye nach der großen Finanzkrise im Jahr 2008, Covid und USA-Israel gegen Iran-Krieg jetzt. Und man sieht halt, dass wir da jetzt bei einer Entwicklung von 95% über 2 Monate stehen, wohingegen zum Beispiel bei, weiß ich nicht, dem Superzyklus von 2000 wir 600% Entwicklung hatten oder bei Covid sogar 930%. Und dementsprechend, ja, also wir sind da von der Amplitude dieses Schocks noch in den Kinderschuhen, würde ich mal sagen. Zumindest was es für Ausmaße annehmen könnte, dass wir da nicht bei der Normalverteilung von einer 3-Sigma-Verschiebung reden oder mehr, sondern dass wir da absolut eigentlich in der Norm sind von solchen Sonderszenarien. Ja.
Ja, absolut. Und wenn man bedenkt, dass 20% der Ölförderungen durch die Straße von Hormuz gehen, dann ist das so. Die Lieferungen nach China scheinen aufrecht zu sein. Also die einzigen Schiffe, die durchfahren, sind natürlich iranisch-chinesische Schiffe. Und das heißt, das würde weitergehen. Ja, also man muss abwarten, wie sich das entwickelt. Ich glaube, weil wir heute reden, kann morgen bei Veröffentlichung dieses Podcasts schon wieder ganz anders ausschauen. Deswegen muss man da immer den Zeitstempel auch versehen. Wir nehmen heute am Freitag um 15.07 Uhr ist es gerade auf. Also ja, da kann natürlich noch viel passieren bis dahin. Du hast vorher Gold angesprochen. Ich möchte gleich auf Gold rüberkommen. Und für mich spitzt sich die Lage bei Gold zu, nämlich charttechnisch. Finde ich gerade ein sehr, sehr spannendes Ding. Wir haben ja hier diesen längerfristigen Aufwärtstrend. Den könnten wir jetzt auch noch weiter nach unten zeichnen, aber es tut gar nichts zur Sache. Und dann haben wir den, der von oben kommt, also wirklich eine Zuspitzung, zumindest aus charttechnischer Sicht ist es dann spannend, wohin wird denn eigentlich ausgebrochen, aber man muss halt dazu sagen, Charttechnik ist das eine und politische Börsen sind das andere, da ist natürlich Charttechnik immer ein bisschen schwieriger, aber siehst du die 5000 stabil halten bei Gold und sagst eher aufwärts oder wie ist dein Basisszenario dafür?
Ja, also ich würde da jetzt mich an die Technik richten, es kommt halt jetzt darauf an, in welche Richtung löst sich diese Formation auf, dann wird es die nächsten Widerstände anlaufen und wir müssen schauen, in welche Richtung das sich entwickelt. Es ist schwierig zu sagen. Ich denke schon, dass wir relativ auf stabilen Beinen stehen. Ich glaube an keinen großen Abverkauf. Wenn wir einen Kapitalmarkt-Crash sehen sollten, einen richtigen, dann in einem Liquiditätscrash wird alles zu Geld gemacht. Auch Gold, alle sicheren Häfen, da wird alles abverkauft, weil es kommt zu Margin Calls. Du musst den Margin Call des Brokers bedienen. Und dementsprechend wird alles liquidiert, um das zu machen. Wenn wir sowas erleben sollten im Zuge dieser ganzen Geschichte da, dann kann auch Gold abverkaufen. Anders sehe ich eher die Nachfrage nach Gold steigen. Also geopolitisch wird es jetzt nicht besser. Und selbst eine Befriedung des Konflikts, von der ich jetzt primär nicht ausgehe in den nächsten 1, 2, 3 Wochen, würde nur kurz eventuell bearish Gold sein und dann würde der Dip wieder gekauft werden, meiner Meinung nach, weil die langfristigen preistreibenden Mechanismen des Goldes, die Destabilisierung der Währung, das Drucken des Geldes, die Schuldenkrise, die eskalierende etc., die ist ja nicht gelöst. Also wir haben ja da vielleicht kurzfristige Treiber mit einem geopolitischen Konflikt. Die strukturelle Vaporierung der Fiat-Währung ist ja trotzdem noch im Gange. Das ist ja kein gelöstes Thema.
Ja, absolut, absolut. Lass uns gleich zum nächsten Thema kommen, weil es gut dazu passt, nämlich die Zinssenkung-Erwartungen. Wir haben jetzt da Energie wieder als Inflationstreiber. Definitiv, wir haben Inflationssorgen, die wieder aufkommen. Gleichzeitig fordert Donald Trump, Fed-Chef Jerome Powell auf, vor der nächsten Fed-Sitzung die Zinsen noch zu senken. Also es wird immer abstruser.
Verrückt.
Wie siehst du da das Szenario? Ich meine, solange Jerome Powell da sitzt, wird es, nehme ich mal an, keine Zinssenkung geben. Und der Walsh wird ja noch blockiert vom Kongress bzw. vom Senat, ich weiß jetzt gar nicht, von einer der beiden Kammern, wo sogar die Republikaner blockieren im Moment. Also auch da eine Baustelle, die ganz, ganz schwierig wird, glaube ich.
Ja, Donald Trump schreit aus gutem Grund zu jetzigen Zinssenkungen, weil er es nachher nicht mehr durchbekommt. Also ich glaube, dass es nicht möglich ist. Und ich habe das im Dezember schon gesagt, dass wir dieses Jahr Zinserhebungen sehen werden, außer es crasht, dann senken wir in einer Panik. Aber strukturell können wir uns keine Zinssenkungen erlauben. Es geht einfach nicht mehr. Der Inflationsdruck ist wieder zu hoch und vor allem der potenzielle Inflationsdruck über die nächsten 3 bis 6 Monate. Also das, was sich da aus der Straße von Hormuz rausentwickelt, das wirkt global inflationär. Das ist so. Ölpreise sind die ersten Inputkosten für die komplette Industrie. Sei es für die Agrarindustrie wegen der Fertilizer, wegen der Düngerkosten, dass dann da Dünger teurer wird und dementsprechend die Lebensmittel steigen. Das heißt, wir haben eine Headline-Inflation, die anwächst. Also die volatilen Güter wie Energie und Lebensmittel beginnen zu steigen, die natürlich der Core-Inflation nicht enthalten sind, aber eben in der Headline-Inflation. Und die Zentralbank hat halt nur eine Schraube, an der sie drehen kann, und das ist der Zins, um Inflation entgegenzusteuern. Und wenn sie da inflationäre Tendenzen sieht, dann muss man heben und nicht senken. Und das sieht man auch teilweise schon in Europa. Also wir sehen da wirklich in Europa, dass die Europäische Zentralbank da jetzt auch schon bei den Swap Rates, wenn du da bei mir kurz einblendest, bei den Swap Rates quasi ins Positive gedreht ist. Und man sieht hier, dass man quasi die Zentralbank ausgegangen ist davon, dass man Zinsen senken kann. Und das ist schlagartig mit diesem Kriegsentscheid am 2., 3. März ins Positive gedreht. Und genau dasselbe haben wir in den USA, generell überall auf der Welt. Zinsen müssen nach oben, um diese Inflation zu bekämpfen. Ansonsten droht das komplett zu eskalieren und in eine Inflationsspirale zu enden. Und das kann sich, glaube ich, keiner leisten.
Absolut. Man sieht es ja auch in den amerikanischen Yields, also das jetzt sind jetzt die Yields auf die 20-jährigen Staatsanleihen. Auch da sieht man ja diese Keilformation, die sich nach oben zuspitzt jetzt gerade. Ich bin jetzt kein großer Fan, unbedingt alles in Charttechnik zu gießen, vor allem das sind ja die Renditen auf die Staatsanleihen hier. Aber man sieht es trotzdem schön, dass es durchaus sehr hoch ist nach wie vor und dass es tendenziell eher nach oben geht als nach unten. Ich glaube, das ist auch schön zu sehen. Und ja, man muss einfach das am Schirm haben als Risiko auch für die Zukunft, weil natürlich die Amerikaner massiv viel Geld refinanzieren müssen im Q3 und Q4, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das wird dann halt sportlich und zu solchen Zinssätzen dann.
Ja, vielleicht, wenn du da bei mir nochmal einblendest, die Urea Futures, das ist halt Fertilizer Kosten, also Düngemittel, die halt der wichtigste Input-Rohstoff sind für die Agrarindustrie. Und man sieht halt hier Ukraine, weil natürlich Ukraine und vor allem Russland und die Ukraine halt große Getreideländer auch sind oder Agrarindustrieländer, sind da die Kosten massiv explodiert, wie die Russen in der Ukraine einmarschiert sind. Wir sehen da jetzt auch wieder das absolute Aufbäumen dieser Fertilizerkosten. Und das geht dann in zweiter Instanz in die landwirtschaftliche Produktion und dann kommt es irgendwann bei uns in den Regalen an. Man sieht es schon an den Zapfsäulen bei uns, dass der Ölpreis teuer wird. Also uns erwarten harte Zeiten, was Energiekosten anbelangt. Heizen wird teuer, Strom wird teuer, vor allem in Europa, wo man sich komplett abgeschnitten hat von jeglichen Energielieferanten, jetzt auch noch Katar verliert als LNG-Lieferant. Ist man eigentlich nur mehr potenziell von Turkstream beliefert. Was man hier sieht zum Beispiel, alle anderen Pipelines hat man uns weggesprengt, entweder mit Nord Stream oder hat man boykottiert oder man boykottiert generell russisches Gas. Turkstream wäre noch online. Mich würde es wirklich nicht wundern, Achtung Verschwörungstheorie, wenn als nächstes Turkstream in die Luft fliegt.
Ja, schauen wir es einmal. Aber ja, es ist definitiv natürlich spannend, was sich da abspielt und man muss es am Schirm haben. Bisschen Glück haben wir mit der Jahreszeit. Wenn ich aus dem Fenster schaue, Sonne scheint. Also es wird jetzt wärmer, es ist also nicht ganz so dramatisch und man hat sich wieder ein bisschen einen Buffer erarbeitet sozusagen. Ja. Wo wir gleich bei Europa sind, bleiben wir vielleicht gleich bei Deutschland, Dominik, weil ich finde den Chart des DAX momentan auch sehr, sehr interessant. Wenn man sich das langfristig anschaut, ich blende mal meinen Bildschirm wieder ein hier, sieht man schön, dass wir jetzt natürlich hier eine riesige Aufwärtswelle hatten nach oben, ganz klar, aber dass wir jetzt da an einem charttechnisch interessanten Punkt angekommen sind, nämlich bei roundabout 23.000. Und wenn man das größer macht, sieht man schon, dass wir hier jetzt schon ein bisschen Anzeichen auch einer Distributionsphase haben. Ich definiere das ja auch immer mit den Gaps, die zu sehen sind, und zwar mit den schnellen Up-and-Down-Gaps, die es gibt. Und man sieht hier einfach in dieser Phase Down-Gap, Up-Gap, Down-Gap, dann haben wir wieder ein Up-Gap, dann haben wir wieder ein Down-Gap hier, Down, Down, die Downs werden jetzt da größer, da haben wir wieder ein Up, jetzt haben wir wieder Down, Down, dann haben wir wieder ein Up drinnen. Also das ist ja so typische Geschichte auch von Distributionsphasen. Also für mich bleibt die 23.000 im DAX sehr spannend. Max hatte auch einige Werte im drinnen, die viel Energie brauchen, logischerweise. Plus die SAP als größten Wert, die natürlich auch momentan gerade leidet aufgrund der KI-Software-Thematik. Also ich sehe den DAX schon leiden, und wenn es unter die 23.000 geht, dann vielleicht sogar doch mehr verlieren, als man glaubt in nächster Zeit. Wie ist da dein Take drauf?
Ja, also für mich ist es eine Wyckoff-Distribution-Pattern. Also wenn man sich es technisch anschaut, kann es vielleicht nochmal bei mir einblenden, weil sich das Pattern vom DAX da jetzt eingeprägt hat. Es ist ein Distributionspattern, Wyckoff-Methode. Du weißt, ich handle das sehr gerne, vor allem in den Breakout-Szenarien, also das genaue Pendant dazu, die Wyckoff-Akkumulation. Aber ich habe auch bei Bitcoin diese Wyckoff-Pattern zweimal fantastisch gut am Top erwischt und Bitcoin geschortet bei 120.000. Kann man sich anschauen im Nachhinein, ein wunderschöner Distributionspattern. Und in Wahrheit macht der DAX genau das gerade. Wir haben einen Fake-Out nach oben. Man sieht es da mit UTRD beim Test. Über die Resistance-Lines bricht der DAX eben auch aus seiner Range aus kurz und verkauft aber dann wieder ab. Wir werden da unten durchfallen und das wird ein stärkerer Abverkauf im DAX mit sich ziehen, meiner Ansicht nach. Die energieintensive Industrie in Deutschland kann sich das nicht leisten, was im Nahen Osten da passiert. Und dementsprechend wird es da auch zu Jobkürzungen kommen. Und ja, also gerade die Stahlproduktion mit ThyssenKrupp etc., die Chemieindustrie, die Autoindustrie, das, was Deutschland groß gemacht hat, die großen Standbeine, die werden unter dieser Energieinflation massiv leiden. Und genau, ich sehe den DAX dann nach unten durchfallen.
Gut, noch ist es nicht so weit, noch ist er verteidigt, die 23.000. Ich sehe das als Point dann auf No Return, hört sich immer so blöd an, aber das ist halt schon ein entscheidender Punkt für mich. Natürlich kann ich mal alles anders
machen. Also Pivot Point einfach, ne?
Ja, Pivot Point auf jeden Fall. Und man muss halt dann schauen, wie sich die Politik bis dahin entwickelt hat. Das ist auch ganz klar, definitiv, ja. Ja, sehr gut. Haben wir schon einiges abgefrühstückt von unserem Plan heute. Ein Trade, der vielleicht auch noch ganz spannend ist, den ich noch zeigen kann, ist der von The Trade Desk. Das wird ja gerade in den sozialen Medien ganz, ganz heiß diskutiert. Die haben ja einen Deal mit OpenAI abgeschlossen. Aber wie man hier sieht, sind wir bei The Trade Desk auch schwer unter Wasser und haben jetzt hier tatsächlich an einem Tag aufgrund dieses Deals hier durchaus ja fast 30% in der Spitze plus gemacht, wird mittlerweile wieder abverkauft, es ist momentan nur noch 8% plus. Ich sehe halt sowas, weil dazu auch Fragen kamen, immer sehr, sehr kritisch, wenn so kleine Nachrichten, ja gut, die haben jetzt eine Kooperation mit OpenAI, was heißt denn das? Wie wirkt sich das auf Umsatz und Gewinn aus? Vermutlich nicht besonders dramatisch im ersten Moment, dass da 30% kommen oder dass die abverkauft werden, ist halt für mich schon absoluter Wahnsinn. Und da muss man halt immer vorsichtig sein, wenn man auf solche Hypes gerade in den sozialen Medien einspringt, dann ist es halt schon wichtig, dass man immer schaut, hat das definitiv den Wert, diese News jetzt da, oder ist das einfach ein Tropfen aus den heißen Steinen?
Ja. Ja, ich möchte bei solchen Werten auch immer Bodenbildung sehen. Bist du auch ein großer Freund davon, was ich weiß? Also nur weil es da jetzt einen Spike nach oben gibt, bedeutet das überhaupt nichts. Man muss halt da eine Konsolidierungsphase durchlaufen und dann mit Momentum ausbrechen aus einem Range-Bound, aus einer Konsolidierungsphase. Und wenn man das hinbekommt mit erhöhtem Volumen, dann bin ich dabei. Ansonsten ist das für mich nur ein Griff ins fallende Messer, weil es keine Indikationen für relative Stärke gibt auch. Und dementsprechend
absolut.
Ja, sehe ich das. Also da muss schon noch einiges passieren, dass ich da für sowas zu haben wäre.
Ja, absolut. Und wenn man sich das im Big Picture anschaut, dann ist es ja ein desaströser Abverkauf hier über mehrere Monate, fast schon ein Jahr. Und wir haben jetzt da hier den Punkt $40. Der ist für mich das Spannende. Wenn wir da wieder drüber springen, dann wird die Aktie für mich spannend. Das ist vielleicht das, was noch interessant ist. Okay, hast du noch News mitgebracht? Ich glaube Oracle, Dominik.
Genau, Oracle. Könnte man da einen Artikel, den ich wirklich charmant finde, von CNBC, zumindest die Headline. Oracle is building yesterday's data centers with tomorrow's debt. Und es liegt so viel Wahrheit in dieser Aussage drinnen. Oracle baut halt mit Chips, die teilweise dann schon veraltet sind, wenn das Data Center steht, bauen sie eben ihre Data Center auf. Und das aber mit alter Hardware, die Schulden bleiben, aber die nächsten Jahre bestehen. Und das ist halt katastrophal. Das sieht man dann auch in diesen Charts dann weiterführend. Der Free Cashflow von Oracle bricht dramatisch ein, komplett eingebrochen. Und die Capital Expenditures, also die Ausgaben für Datacenter, steigen ins Unermessliche. Und das ist halt was, also wenn ich solche Ausgaben habe und dann so einen Free Cashflow, ja, dann brauche ich auch nicht groß überlegen, wo die Aktie hingehen wird, denke ich. Und vielleicht noch eins, das ist ja genau das, was wir lange prognostiziert haben, oder dass die Capital Expenditures so groß sein werden für veraltete Hardware und der Use Case nicht da ist, der die Cashflows erzeugt. Und dementsprechend, ja, ich glaube, sie haben sogar einen sehr, sehr großen Kunden verloren. Ich weiß jetzt gar nicht mal welcher, das war Amazon oder irgendwer ist abgesprungen. Ja, ist nicht so, als hätten wir das nicht kommen gesehen. Ne? Natürlich hätten wir sagen können, die Rallye hat bis jetzt gedauert, aber das ist halt für Oracle schon hart, muss man auch schon sagen. Wie siehst du das, Thomas? Hast du da?
Sorry, ich habe mich gemutet wegen Schneuzen. Alles gut. Also wenn man sich den Free Cashflow Chart anschaut, sieht man auch schön, dass der Free Cashflow ja schon früher eingebrochen ist. Das heißt, man hätte schon früher erkennen können. Ich sehe jetzt nicht, was für ein Quartal das war, aber vier Quartale früher ist er schon massiv eingebrochen. Wenn das Quartale sind, ich kann es nicht lesen, leider. Aber
ja, das ist 21. Mai.
Genau. Irgendwas.
Ja, 25.
Da ist es halt schon eingebrochen. Und wenn ich jetzt sehe, dass die ganzen großen Firmen, ja, eine Amazon, eine Google, eine Meta und all die großen, dass die bei denen schaut das jetzt ähnlich aus. Die haben noch positiven Cashflow. Aber ob die in der Zukunft auch noch positiven Cashflow haben werden, wenn da irgendwas passiert, dann kann es natürlich recht schnell gehen. Und deswegen muss man auch dort vorsichtig sein. Man kann jetzt natürlich eine Oracle, um Gottes Willen, nicht mit einer Amazon oder einer Meta oder einer Google vergleichen. Das will ich auch gar nicht herstellen. Aber es kann halt dann am Ende doch recht schnell gehen. Ja, das muss man sich ja am Schirm haben, weil wenn die Multiples nicht mehr gerechtfertigt sind, dann geht es mit dem Börsenpreis meistens sehr, sehr schnell in den Keller und das muss man am Schirm haben.
Man sieht es da eh, weil ich es nicht erraten habe vorher. Key Points, OpenAI is walking away from expanding its flagship Stargate Data Center with Oracle because it wants next generation Nvidia chips at new sites instead. Also, OpenAI verlässt quasi den Plan oder den Weg, sein Flagship Stargate Data Center mit Oracle zu betreiben, sondern will neue Nvidia Chips haben.
Okay. So, und dann kam gerade Breaking News Loss, ganz live, 15.22 Uhr, ein Tweet von Donald Trump wieder mal. Wir haben Khamenei is alive in some form but damaged. Also das unterstreicht das, was du gesagt hast, möglicherweise. Und Pentagon may send more ships to Strait of Hormuz. Also Khamenei ist irgendwie ist am Leben, aber er ist ja verwundet sozusagen. Und der Pentagon wird wahrscheinlich mehr Schiffe noch in die Straße von Hormuz schicken. Was man sich halt schon fragen muss, und das machen sie halt gezielt ganz gut, wie lange das noch gut gehen kann und wie lange der Iran halt noch Führungskräfte hat. Ja, das ist halt auch die Frage, weil wer kommt jetzt, wenn der nicht mehr handlungsfähig ist, Khamenei Junior, gut, vielleicht hat der noch ein Kind, dann wäre es durch in der Familie Khamenei wahrscheinlich, aber das ist halt die große Frage. Ne?
Absolut, ja, also mich wundert es eigentlich auch, dass sie operativ noch so funktionieren, wie sie es tun, also nachdem, ich glaube, 48 der Top-Leute, der Top-Führungsriege mittlerweile tot sind. Finde ich das schon beeindruckend, aber anscheinend hat man für das vorgesorgt und sich in Clustern organisiert, dass man quasi kleine Befehlsstäbe hat, die sich selbst verwalten. Das heißt, um dieses Bild zu bemühen, vielleicht, selbst wenn man da der Hydra den Kopf abschlägt, dass halt die Kleinteile noch weiter am Leben bleiben und wirken. Aber da bin ich nicht Experte genug, um das beurteilen zu können, wie da die Struktur aufgebaut ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall interessant.
Ja, es muss auf jeden Fall dezentral organisiert sein, das ist klar und das macht es auch gefährlich und das macht es auch zum Problem für die USA wahrscheinlich und für Israel da wirklich wirklich reinzugehen. Okay, meine Stimme verschlagt schon langsam. Dominik, hast du noch irgendwelche Themen?
Nein, das war's eigentlich von meiner Seite auch. Und in dem Sinne, leg dich ins Bett, ruh dich aus.
Mache ich. Danke. Wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann freuen wir uns, wenn du das tust, YouTube-Kanal oder Podcast, und gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Gerne teilen die Podcast-Folgen. Wir freuen uns über alles, und nächste Woche gibt es dann wieder einen längeren Podcast, wenn ich wieder fit bin, versprochen. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein. Ciao, ciao.
Also, ciao, ciao.